Alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären.
Die Jungfräulichkeit ist natürlich schwierig, wenn man als Faktum nimmt. Also nach dem Motto, wir wissen, wie das mit der Fortpflanzung geht, wie Kinder entstehen und wie sie geboren werden. Aber wir glauben, dass das bei Maria und ihrem Sohn Jesus völlig anders war. Das ist etwas, was den Glauben in Opposition zum Verstand bringt. Und das ist eine schlechte Position.
Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
Und daraus wird bei uns eine Mega-Erzählung von Ausgrenzung, von Unterkunft in den unwirtlichsten Verhältnissen, tropfendes Dach, zugige Wände, und dieses Jesuskind kommt in keine gute Welt. Aber in der Bibel steht ja überhaupt nichts von einem Stall.
Annette Janssen hat die Weihnachtsgeschichte in der Bibel ganz genau gelesen. Seit mindestens 200 Jahren wird die Geschichte nicht mehr als historisch wahr gelesen, sondern als Symbolgeschichte. Alle Elemente bedeuten etwas, was den damaligen Lesern und Hörern schnell klar machen sollte, wer dieser Jesus ist. Vieles davon hat sie zusammengetragen, manches neu gelesen.
Ich erlebe das oft, dass Gemeindemitglieder oder Leute, die eben versuchen, den Glauben zu leben, so gut es ihnen halt möglich ist, sagen, endlich habe ich eine Deutung, mit der ich was anfangen kann. Aber an der Stelle ist nochmal wichtig, ich habe mir das ja nicht ausgedacht, ne? Das gehört schon alles auch zur Auslegungsgeschichte dazu. Aber es bleibt eben oft eine theologische Diskussion und kommt in den Gemeinden nicht an. Und damit stehen viele vor dem Problem, etwas glauben zu sollen, was ihnen überhaupt nicht einleuchtet.
Das Kind in der Krippe hat Annette Janssen ihr Buch genannt, in dem sie die Weihnachtsbotschaft entstaubt, durchgelüftet, neu entdeckt hat, so der Untertitel ihres Buches. Auch eine Entdeckung der Theologin: Wir lesen manche Dinge in die Geschichte hinein, die dort gar nicht stehen. Ein Beispiel dafür ist schon das Setting, in das Jesus hineingeboren wird. In den beiden Evangelien im Neuen Testament, die als einzige von der Geburt Jesu berichten, Matthäus und Lukas, steht nämlich nichts von einem Stall, wohl aber von einer Herberge.
Das ist nämlich der Begriff für einen angebauten Raum. Also das normale Wohnhaus dieser Zeit ist ein Einraumhaus, in dem sowohl die Familie als auch das Vieh lebt. Und da gibt es so eine halbhohe Wand, die also Menschen und Tier voneinander trennt. Und da ist oben die Futterkrippe eingelassen. Das ist quasi so ein multifunktionaler Raumteiler. Und die Herberge ist der angebaute Raum an dieses Einraumhaus. Und das ist ein Raum für zahlende Gäste. Das ist übrigens genauso ein Raum, den Jesus mit den Seinen nachher anmietet in Jerusalem, um darin das letzte Abendmahl zu feiern. Und wenn jetzt Lukas erzählt, sie hatten keinen Raum in der Herberge, dann heißt es, der Raum für zahlende Gäste war schon belegt. Und deswegen haben sie Unterschlupf gefunden bei der Familie selber. Und weil man sich das durchaus beengt vorstellen darf, legt sie das Kind dann in die Krippe.
Damit das neugeborene Jesuskind eben sicher ist vor dem Vieh im selben Raum. Von der tatsächlichen Kulisse lässt sich dann auch eine theologische Aussage ableiten, die im Gegensatz steht zum gemeinhin angenommenen Narrativ.
Wir stellen uns das ja so vor, das gibt es auch in vielen Krippenspielen, das Paar kommt an und sucht in einem Gasthaus Unterschlupf und dann sagt der Wirt, der dann immer eine sehr ungnädige Rolle zu spielen hat, dass alles schon belegt ist und draußen auf dem Feld, da hat er noch einen Stall. Aber die Krippe steht nicht irgendwo weit draußen, die Krippe steht im Haus der Familie. Das heißt, das ist eine Geschichte von Solidarität und gar keine Geschichte von Ausgrenzung. Also das ist die bessere Geschichte, die quasi ein positiveres Bild auch auf die Menschheit hat, in der Jesus aufwächst. Also er ist in keiner feindlichen Welt. Also er hat Feinde auf dieser Welt, aber eben nicht nur.
In ihrem Buch schreibt die Theologin darüber in dem Kapitel, das sie überschrieben hat mit dem Titel »Es beginnt mit Solidarität – Ehrenrettung für den Wirt«.
Als mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, nämlich als meine Kinder im Krippenspielalter waren, da habe ich mal dem Gemeindereferenten in unserer Gemeinde gesagt, hör mal, das Krippenspiel ist so schön, aber der Wirt, da könnte man ein bisschen dran drehen. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal. Und 2, 3 Sätze. Und das hat der Geschichte keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil, jedes Kind wollte der Wirt sein auf einmal. Vorher gab es immer Schwierigkeiten, die Rolle zu besetzen, weil Kinder spüren, dass dieses Narrativ der vermeintlichen Nichtaufnahme Jesu bei den Seinen, also dass er aufs Feld verbannt worden ist, dass er in den übelsten Verhältnissen seine erste Nacht verbringen muss, keine gute Geschichte ist. Und daraus ist letztendlich auch ganz viel Antijudaismus erwachsen.
Denn der Jude Jesus wird schließlich auch in eine jüdische Umwelt hineingeboren. Das ist Annette Janssen wichtig zu betonen. Denn wer annimmt, dass er in seinem jüdischen Umfeld schon zu seiner Geburt nicht willkommen war, könnte daraus leicht folgern, dass die Juden den in die Welt gekommenen Messias schon von Anfang an abgelehnt haben. Das lag den beiden Evangelisten Lukas und Matthäus, die jeweils eine eigene Geburtsgeschichte erzählen, fern. Sie stammen aus dem jüdischen Kontext und schreiben in ihn hinein.
Also das ist alles eine große Kontinuitätserzählung in der Tradition der hebräischen Bibel, um diese Bibel auszulegen und die eigenen Geschichten da quasi reinzuerzählen. Und die Menschen, die die Evangelien geschrieben haben, hatten keinerlei Vorstellung davon, dass das irgendwann mal zwei verschiedene Religionen sein würden, zwei verschiedene Weisen, die Geschichte des geglaubten Gottes zu erzählen. Sondern für die neutestamentlichen Autoren ist Jesus von Nazareth der Mensch von Gott, der aus der hebräischen Tradition heraus ultimativ alles das, was es in dieser Tradition schon gibt, beglaubigt und zur Vollendung führen wird. Und die Evangelienautoren kannten ihre Schrift sehr gut. Das heißt, mit Querverweisen konnten die eine Menge ausdrücken, was uns so nicht mehr allzu geläufig ist.
Um die Kontinuität der Geschichte von Jesus zu den heiligen Schriften der Juden zu betonen, schließt sich die Theologin denjenigen an, die lieber vom Ersten und Zweiten statt vom Alten und Neuen Testament sprechen. Der jüdische Textkanon sei schließlich einfach weitergeschrieben worden und ist in diesem Sinne nicht alt, sondern klingt in den Evangelien eben immer mit, betont auch Annette Janssen. So ist das auch bei den Hirten, die in der Geburtserzählung im Lukasevangelium vorkommen.
Hirten auf freiem Feld hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und so eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag.
Von den Hirten kann also auch nicht auf einen Stall, weit abseits der Zivilisation, geschlossen werden, in dem Jesus auf die Welt gekommen sei. Die Hirten müssen vielmehr erst zur Jesuskrippe im Wohnhaus des Wirtes hineilen. Für die unmittelbare Hörerschaft der Evangelisten tat sich in den Hirten schließlich ein ganzes Motivbündel auf, erklärt Annette Janssen.
Die Hirten sind ein Motiv, das Jesus in die Geschichte seines Volkes einschreibt. Es ist eine gängige Vorstellung, den König als Hirten zu verstehen. Und wenn König David eben auch von den Schafhirden kommt, so erzählen es die Geschichten im Ersten Testament, kommt quasi dieser König in Gestalt der Hirten jetzt zur Krippe und erweist das Neugeborene als jemanden aus seiner Linie, in seiner Nachfolge. Und auf einer ganz basalen Ebene sind Hirten das Ende der Nahrungskette. Ne? Also die sehr gut wissen, dass das Leben hart ist. Und wenn gerade die da zuerst hinkommen und eben Gottes Glanz zu sehen bekommen, dann liegt darin natürlich auch eine Hoffnung gerade für die Armen, was im Lukas-Evangelium sehr betont wird. Die Armen werden gesättigt und die Reichen gehen leer aus. Das ist ein typisch lukanisches Motiv.
Bei Lukas ist dagegen nichts zu lesen von jenen drei Weisen, im Griechischen Magoi, die nur bei Matthäus genannt werden und aus denen die Tradition die heiligen drei Könige gemacht hat.
Die stehen dafür, dass hier tatsächlich die ganze bewohnte Welt vom Mittelmeer bis weit in den Osten kommt. Das ruft einerseits die alten Großreiche auf, unter denen Israel irgendwann zum Spielball geworden war. Und außerdem erinnert dieser Zug der Magier an den Triumphzug von Tiridates. Das war der Bruder des Königs der Parther. Komplizierte Geschichte. Jedenfalls führt der einen Triumphzug durch, der Tiridates bis zu Nero führt. Das dient dann für beide der Herr. Herrschaftsrepräsentation, der Prachtentfaltung. Und wenn jetzt Matthäus von so einem Zug der Magoi erzählt und der endet nicht in Rom, sondern in Bethlehem und der geht nicht zu Nero, sondern zu Jesus, dann ist das natürlich eine Ansage, ne, was für ein Mensch hier gerade geboren worden ist.
Nämlich der Mensch, in dem Jesu Anhänger die Fülle Gottes erfahren haben, sagt Annette Janssen, die sich in die Symbolwelt der biblischen Autoren hineingedacht hat.
Es geht darum, in wem können Menschen Gott erkennen? Und Menschen seiner Zeit haben Gottes Gegenwärtigkeit erkannt im Leben des Jesus von Nazareth. Sie haben an ihm erlebt, dass es Heilung geben kann, dass Menschen sich aufrichten können, dass man Schuld hinter sich lassen kann und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und das, was sie da erlebt haben, hat ihnen gezeigt, mehr geht nicht. Wir sind der Fülle Gottes selbst begegnet. Und das haben sie in diese Geschichten gefasst, denn der Glaube braucht Geschichten, um erzählbar zu bleiben. Wenn man ihn nur definiert und Definitionen weitergibt, dann lebt da drin sehr wenig. Und in dieser Geschichte bekommt das dann das Sprachspiel, Gott wird Mensch.
Trotzdem oder gerade deshalb spricht Annette Janssen nicht von der Menschwerdung Gottes, wie es formelhaft in Katechismen der Kirche nachzulesen ist.
Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber nicht, um es lächerlich zu machen, sondern nur, um es klar zu machen. Das ist so eine Art Alien-Christologie. Also als würde weit weg von der Erde eine Gottheit sitzen, die sich überlegt, ich werde mal Mensch und beamt sich in die Gebärmutter der jungen Frau Maria in Nazareth und wächst heran und zack hat man Gott auf der Erde.
Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Das heißt aber nicht, dass die Menschen damals gedacht hätten, dass Kinder vom Himmel fallen oder so. Man weiß natürlich, dass es hier nicht darum geht, wie diese Schwangerschaft zustande gekommen ist, sondern man will etwas darüber aussagen, welche Bedeutung dieses Kind hat. Jesus ist der Mensch von Gott. Das heißt, sein Leben steht von Anfang an in einer ganz engen Beziehung mit Gottes Geistkraft, von der Lukas den Engel sagen lässt, dass die Kraft aus der Höhe Maria überschatten wird. Diese Geistkraft ist aber im semitischen Denken weiblich. Und das Weibliche kann nicht zeugen. Also es geht nicht darum, dass der Heilige Geist der Papa von Jesus wäre, sondern dass dieses Kind etwas Besonderes ist. Und Maria gehört niemandem außer Gott und die braucht keinen Mann, um schwanger zu werden. Das ist natürlich eine Geschichte, aber eine Geschichte eines prophetischen Empowerments.
Die katholische Theologin sieht in der Jungfrauengeburt also eine prophetische Ermächtigung einer Frau, deren Mutterrolle nicht von einem Mann abhängig war. Gemessen an der damals patriarchal geprägten Gesellschaft durchaus ein emanzipatorisches Konzept.
Und ich erlebe das oft so, dass das für Menschen eine echte Erleichterung ist. Also besonders Frauen atmen auf und sagen, endlich eine Perspektive, in der ich mit dieser Geschichte auch was anfangen kann. Und was ich empfehlen würde, ist die Weihnachtsgeschichte einfach als eine Geschichte zu lesen mit der Frage, was bedeutet es denn? Und nicht mit der Annahme, es muss so gewesen sein, sonst ist es für mich eine Enttäuschung. Weil wenn das eine Glaubensgeschichte ist von Menschen, die so lange vor mir schon Erfahrungen gemacht haben, die mit meinem Leben etwas zu tun haben, weil ich glaube, auf Ähnliches hoffen zu dürfen, gewinnt das Ganze viel mehr Sinn. Und das heißt, wenn wir heute Weihnachtsfigurenensembles aufstellen, dürfen wir uns selber da auch rein erzählen. Das ist dann keine glatte Verhäutigung, sondern das heißt einfach nur, das hat mit uns zu tun.
Manche Symbole der Weihnachtsgeschichte verstehen wir heute noch direkt. Für andere brauchen wir also eine Übersetzung. Und für alle, die zu Heiligabend auch wieder eine Krippe aufbauen, hat Annette Janssen dann auch noch einen Tipp.
Zum Beispiel zu schauen, wo stehe ich denn in dieser Krippe und wo stehen die Menschen, die mir wichtig sind in dieser Krippe? Also wie finden die da einen Platz? Wer repräsentiert die? Also die Suchenden, die Fragenden, die das bergende Umfeld bieten, die Beschützenden, die Tiere, die das alles sehr interessiert anschauen. In welcher Nähe bin ich vielleicht auch zu diesem Kind? Und ansonsten würde ich sagen, an den meisten Krippen hängt viel Geschichte. Und dann kann man auch mal zurückdenken, wann habe ich diese Krippe schon überall aufgebaut? Wo war die schon überall? Ist die mit umgezogen? Kommt die von meiner Oma? Vielleicht auch, wem möchte ich sie einmal weitergeben? Haben wir die mit unseren Kindern Stück um Stück erweitert und dann nochmal dieser Geschichte nachgehen? Ich glaube, dass man damit recht nah dran ist an dem, was die ersten AdressatInnen dieser Weihnachtsgeschichte eben auch getan haben, nämlich ihr eigenes Leben mit dem Leben Jesu in der Erzählung zu verbinden.
Alle Jahre wieder, falsch verstanden, die Weihnachtsgeschichte beim Wort genommen. Sie hörten eine Sendung von Simon Berninger, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.